Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind noch nicht ganz in der Go-Home-Show vor Bash in Berlin. Die Show kommt ja erst nächste Woche am Samstag, aber wir sind zumindest kurz davor, um es mal so zu sagen. Das heißt, es passiert für den Aufbau der Show einiges. Einiges, was wir im Vorfeld bereits erwartet hatten. Und es passiert auch in Bezug auf die, wie so oft, weiter entfernt liegende Zukunft einiges. Stichwort Survivor Series, Stichwort vielleicht sogar WrestleMania im kommenden Jahr. Darüber wollen wir heute sprechen. Es wird eine, mal gucken, ich glaube, eine grundsolide Ausgabe. Wir haben jetzt keine übermäßigen Themen, die uns jetzt, sag ich mal, von der Aktualität her anspringen. Aber dafür umso, wie ich finde, interessantere philosophische Themen über den Alltag hinaus, die aber im Alltag begründet sind. Merkwürdiges Wortspiel, egal. Darüber philosophieren wir heute und ich heiße herzlich willkommen wieder in München den Christian, unseren Chris.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich tatsächlich wieder hier zu sein, in gewohnter Rauschmanier und bin auch gespannt, ob wir irgendwie so ein Grundrauschen haben in dieser Woche oder ob es tatsächlich mehr gibt, was wir besprechen können. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass wir uns in der Preview zu Bash in Berlin befinden und war dann irgendwie erschrocken, dass die Matchcard so wenig Matches hergibt, aber ist ja noch eine Zeit bis dahin und gab ja auch einiges an Aufbau, das wir hier zumindest ansprechen werden. Deswegen, ich freue mich und freue mich, hier wieder gesattelt in München zu sein.
Gesattelt und gesettelt. Ich hau heute die Sprachwitze raus. Das war nur der erste absolute Tiefpunkt. Es werden noch weitere folgen. Aber, wie gesagt, die Weeklies werden natürlich im Vordergrund stehen und der Ausblick in die Zukunft. Und Stichwort Ausblick in die Zukunft. Ein bisschen Clickbait muss auch sein. Es geht aber gar nicht so um Clickbait tatsächlich. Es geht ein kleines bisschen ums Philosophieren, Schwelgen in Erinnerung, die bei uns jetzt nicht so wirklich passt. Denn der Superstar, um den es jetzt geht, der war auf dem Schirm, als ich mit Wrestling fertig war. Und anders gesagt, bevor Chris wirklich da war mit dem Wrestling. Es geht um Stone Cold Steve Austin. Steve Austin sollte ja angeblich kurz vor Fix gewesen sein in Bezug auf die vergangene WrestleMania. Wir wissen ja, die Legenden, die dort eingegriffen haben zugunsten von Cody Rhodes, waren John Cena und der Undertaker. Und so cool sich das mit dem Undertaker auch angefühlt hat und irgendwie auch richtig und nachvollziehbar, so deplatziert wirkte der Deadman. Warum war das so? Das war zuerst ein bisschen vom Gefühl, wird auch jeder unterschiedlich wahrgenommen haben. Und es war auch definitiv, bitte nicht falsch verstehen, definitiv kein Mismatch. Ja? Also als der Undertaker da war und der Gong ertönte zuvor, das war natürlich ein Pop, heard around the world. Aber eigentlich war mit Undertaker und Rocky klar, die haben mal miteinander was zu tun gehabt. Aber da war ein anderer Name vielleicht doch eher prädestiniert, hier bei WrestleMania aufzutreten, nämlich jener Stone Cold Steve Austin. Und der hat in einem Interview gesagt, in der Tat, ich war eigentlich fast schon so weit dahin zu gehen, aber dann habe ich mit meiner Frau doch andere Termine gehabt und dann mussten wir das Ganze leider auf Eis legen. Also ich hätte schon Bock gehabt, aber passte zeitlich nicht. Inwiefern da vielleicht das Geld eine Rolle gespielt hat, wird uns der gute Steve sicherlich nicht so aufs Brot schmieren in einem Interview. Und Termine mit seiner Frau, die sind natürlich extrem wichtig, aber die kann man vielleicht auch verschieben, wenn da ein paar Millionchen an einem Wochenendtrip winken. Aber das ist auch gar nicht der Fakt. Fakt ist, dass er angedacht war für den Spot. Fakt ist, dass das bestimmt auch sehr gut gepasst hätte. Und Fakt ist auch, dass das Tischtuch wohl nicht zerrissen ist. Also wenn ich sage wohl, ist es kein Fakt, aber es spricht viel dafür, dass das Tischtuch nicht zerrissen ist. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein, denn Steve Austin hat sich jetzt in einem Interview zu Wort gemeldet und gesagt, ja, die nächste WrestleMania ist ja nun soweit nicht weg. Ja, also gefühlt um die Ecke, wie er sagte, 400 Meilen, das ist ja in Amerika bestenfalls ein Steinwurf. Und er würde sich freuen, wenn es dieses Mal vielleicht klappen würde. Das ist jetzt keine Neuigkeit. Das hat er schon vor einigen Wochen bzw. Monaten schon mal gesagt. Und muss man mal gucken, was jetzt passiert. Wir hatten ja die Tatsache, dass Steve Austin, ich meine, es war WrestleMania 2021, da mit Kevin Owens ein viel beachtetes Match gehabt hat. 21 oder 22 prüfen wir gleich. Und jetzt sagt er, er könnte wohl nochmal. Interessant auch hierbei, CM Punk hat sich fast parallel dazu ebenfalls medial zu Wort gemeldet und hat mit Gerüchten aufgeräumt, dass er ja ein Krebsgeschwür im Lockerroom sei. Ja, das sei da alles vollkommener Unfug. Aber er hat auch, finde ich auch sehr interessant, vielsagend noch ergänzt, also wer zu mir nett ist, zu dem bin ich auch nett und wer mir blöd kommt, dem komme ich auch blöd. Das lässt doch schon so ein bisschen erahnen, dass es da noch ein bisschen knatschen könnte, vielleicht Backstage einzelfallbezogen. Ist aber nicht der Punkt, denn er hat sich geäußert auch zu Steve Austin und hat kryptisch gesagt, ja, das hätte eigentlich schon vor 10 Jahren so sein sollen, dass er gegen Steve Austin antritt. Ja, das wäre dann wohl WrestleMania 2014 gewesen, wo man darüber nachgedacht hätte. Und da war Steve Austin nach allem, was man damals zumindest gehört hat, relativ weit weg von einem Comeback. Man weiß auch nicht, wie weit die Medizin damals war und wie gut man ihn damals schon hätte fit machen können für ein WrestleMania-Match. Ist egal. Jedenfalls hat sich Austin für WrestleMania kommendes Jahr ins Spiel gebracht. Punk hat sich sehr konkret für ein Match ins Spiel gebracht. Allerdings natürlich nur auf Interview-Ebene. Und wir wissen, geredet wird viel. Gebuckt wird zwar auch viel, aber nicht so viel, wie in Interviews geredet wird. Und nun haben wir die Situation. Punk hat immer noch kein WrestleMania-Main-Event. Austin kommt zurück und kriegt mit Owens ein WrestleMania Main Event von Nacht 1. Da fragt sich doch Chris, oder da fragt es sich ja vielleicht, könnte es ein Main Event für Tag 1 kommendes Jahr CM Punk gegen Steve Austin geben? Und wenn ja, was hältst du davon?
Ja, zwei Personalien, die unglaublich polarisieren. Steve Austin ist bei vielen wahrscheinlich auf dem Mount Rushmore zu finden, wenn es darum geht, wer ist der größte Superstar der WWE oder der einflussreichste. Und CM Punk, vielleicht nicht auf dem Mount Rushmore von den Leuten, aber definitiv in den Mündern und das nicht nur seit neulich, sondern auch in seiner sehr langen Pause. Ich denke, das Traummatch wurde ja schon einmal ein bisschen geteased, 2012, glaube ich, gab es dieses ominöse Sit-Down-Interview mit Jim Ross und ich glaube, Punk war damals WWE-Champion und durfte das Cover ziehen vom Videospiel und ich denke einfach mal, ein netter Werbegag wurde von den Fans ziemlich ausgeschlachtet und als Hoffnungsschimmer gewertet. Zu dem Match kam es nie, aber damals natürlich umso mehr die gegenseitigen Parts von einem Stone Cold Steve Austin natürlich, der als Biertrinker intensiver bekannt ist und CM Punk als Straight Edge Superstar. Und natürlich zwei Superstars, die am Mikrofon natürlich zumindest mal nicht schlecht sind. Ja. Und dann hat man das relativ schnell vergessen. Der eine hat eine Rückkehr im Ring aufgrund von Nackenproblemen ausgeschlossen. Der andere hat sich genervt gefühlt von Vince McMahon und Co. Und jetzt sind so beide wieder da. Stone Cold mit 60, hat neulich ein Bild gepostet, sieht fit aus, der Mann. Das Match gegen Kevin Owens, hast du angesprochen, war durchaus ansehnlich, war überraschend gut für mich, hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, da gibt es gleichzeitig die Gefahr darin, wenn es einmal so gut läuft und gewisse Dinge vielleicht auch eher kaschiert werden durch unser Wohlwollen und Empathie, ob das ein zweites Mal genauso funktioniert. Jetzt müsste man nur vergleichen, ich weiß nicht, Owens, wie alt er war im Match gegen Stone Cold und CM Punk, wenn er nächstes Jahr gegen Steve Austin antreten würde. Was ich davon halten würde, also ich persönlich glaube, dass wir immer noch auf eine Fehde zwischen CM Punk und Seth Rollins warten und ich denke, dass man die definitiv nicht vergessen hat und glaube auch für die nächste Mania zu planen, ja. Da ist dann doch auch viel Arbeit geleistet worden rund um die Survivor Series damals, wo Punk zurückkehrte und auch immer wieder ein paar Stiche. Ja. Und dann hat eben Punk verletzungsbedingt gefehlt und das Mania-Match fiel aus und jetzt ist eben Rollins draußen. Deswegen glaube ich eher, dass man mit Rollins gehen wird als mit Stone Cold Steve Austin. Letzterer, ich meine, da ist Ja, ich weiß es nicht, ob ich das nochmal will, weil ich habe einen so schönen Abschluss tatsächlich. Ich werde nicht lügen, das klingt nach einem absoluten Traummatch. Nur muss man halt irgendwie auch mal so beiseite schauen und sagen, okay, der eine ist 60, hat große Nackenprobleme, der andere ist CM Punk, weiß ich jetzt nicht, schlag mich tot, auch nicht mehr der Jüngste und hat super viel Verletzungspech gehabt in letzter Zeit. Ob das ein Match ist, das jetzt noch, 45 ist Punk, ja. Ob das jetzt ein Match ist, das uns das geben würde, was wir wollen, ja, das ist ein anderes Thema. Und die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir dieses Fehde aufgrund der Promos vorrangig oder wollen wir es tatsächlich aufgrund von einem, ja, 4-5-Sterne-Match, was es nicht sein wird? Das ist, glaube ich, was jeder für sich entscheiden muss. Ich persönlich hätte Bock auf die Promo-Duelle, denn da, glaube ich, reicht das allemal, was die beiden drauf haben. Und ein Match, das kann man ja dann entsprechend inszenieren. Von daher, ich glaube nicht dran, irgendwie. Ich denke, das ist ein netter Gag vom Punk. Ich persönlich glaube auch nicht, dass wir Stone Cold sehen werden. Irgendwie kommt er mir doch so vor, als würde er meistens gerne mit den Worten spielen. Ich glaube, er ist auch glücklich mit dem, was mit Kevin Owens lief. Von daher denke ich, er ist content. Und Punk, ja, hat in seiner Promo bei Raw auch gesagt, ich bin glücklich, so wie es ist. Alle haben mich gern und ich mache dann das, was cool ist. Und ich denke, das, was auf ihn wartet, ist jetzt mal der Abschluss der Fehde mit Drew McIntyre. Und danach, glaube ich, geht es Richtung Seth Rollins und dann wahrscheinlich Richtung Titel. Aber unterm Strich mal gesehen, auf dem Papier, wenn man sich das anschaut, das wird Tickets verkaufen, definitiv. Die Promo-Duelle wären wahrscheinlich fantastisch. Aber ich glaube, ich bin zufrieden mit Punk in seiner derzeitigen Verfassung. Und auch zufrieden mit Stone Cold, der ja vielleicht hin und wieder einfach mal einen Stunner austeilt und mehr braucht es da, glaube ich, auch nicht.
Ja, kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Da gibt es zwei Aspekte. Einmal, klar, du willst Punk den WrestleMania Main Event geben, vielleicht. Ja, also da gibt es auch ganz sicher genug Stimmen, die sich da zurückhaltend äußern und sagen: Nee, nee, du schmeißt dem Jungen mal nicht auch noch den Mania Main Event nach. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Andererseits gibt es genug, die ihm das vielleicht auch gönnen würden. Er hat sich ja, ich mag diese Phrase mal nicht, er hat sich ja hart erarbeitet. Ich möchte mal betonen, jeder Worker, der bei WWE ist oder jeder Worker, der egal wo ist, arbeitet immer hart. Aber er hat die Company lange Zeit auch getragen und war mit John Cena der Guy in den Nullerjahren lange Zeit. Nuller- und Zehnerjahren, so müsste man es eher sagen. Also wann war Punk groß? Ab 2008 bis 2013, das war so seine Phase und 2011 peakte das ja. Also insofern ist er sozusagen noch der Unvollendete, was sein Mania-Main-Event angeht. Die Frage, inwiefern ein 60-jähriger Steve Austin dann der richtige Gegner dafür ist, darüber wird man auch diskutieren können, glaube ich. Denn Austin kam, sah und bekam den Main Event gegen Kevin Owens. Das ist auch schon interessant. Und wie du auch sagtest, das war eigentlich ein super Abschluss. Und Kevin Owens, das haben wir damals betont und ich betone es auch wieder, ist jemand, den du da in solche Matches einfach reinstellen kannst. Ein anderer, den du da auch reinpacken kannst, wäre Danielson oder Ospreay, die können solche Matches derart führen, dass das Verletzungsrisiko des Gegners nahezu bei null ist und trotzdem ihn mega gut aussehen lassen, also den Gegner, und ein super Match dann noch auf die Beine zwirbeln. Und man muss auch sagen, Kevin Owens hat das Match ja aber sowas von getragen gegen Steve Austin und der wirkte schon relativ eingerostet bei den ersten Moves, ist dann nachher ein bisschen besser ins Match reingekommen, aber die ersten paar Minuten, huiuiui, das war schon sportlich. Insofern muss man gucken, ob Punk, du sagst es selbst, 45, wird er nicht mehr lange bleiben und er verletzungsanfällig, inwiefern er diese Gabe mit sich bringt oder sie ihm gegeben ist, dann aus einem wieder 3 Jahre älter gewordenen oder vielleicht sogar 4 älter geworden, nee, es müssten 3 gewesen sein, älter gewordenen Steve Austin dann nochmal ein gutes Mania-Match rauszuholen. Ich meine, Steve Austin hat jetzt aus Gründen, die wir nicht jetzt genauer analysieren wollen, zumindest keinen Run-In gehabt und mal kurz einen Stunner gegen The Rock rausgeholt. So, das wird da sicherlich nicht an der körperlichen Verfassung gescheitert sein. Da wird es andere Termine gegeben haben oder einfach mal finanziell, das glaube ich eher. Finanziell ist man sich nicht einig geworden. Aber einen Stunner rausholen im Mania-Main-Event ist was anderes, als selbst ein Match bei Mania vielleicht sogar im Main-Event nochmal zu worken. Das sind zwei Paar Schuhe. Und da bin ich sehr gespannt. Also du hast es gesagt, Steve Austin sieht fit aus, aber sowas von, der Junge trainiert, der Junge macht. Ob das nochmal für ein Match reicht, müssen wir sehen. Ja, da sind wir gespannt, geschweige denn für ein Mania-Main-Event. Aber ich glaube, bei Punk und Austin klappern gehört zum Handwerk. Befürchte aber, die Rededuelle könnten stärker sein als das Match selbst. Wenn man mich fragt, ob ich sehen wollen würde, würde ich sagen, ja. Lieber als ein weiteres Abschiedsmatch von Ric Flair. Damit kommen wir zu den Weeklies. Es ist tatsächlich einiges passiert. Wir kommen erst zu den Weeklies, wenn Chris sagt, dass wir zu den Weeklies kommen. Chris, ich wollte das Thema jetzt abschließen, aber natürlich mache ich das nicht, ohne dir vorher noch die Möglichkeit zu geben, zu erwidern. Wo kommen wir denn sonst hin?
Nee, also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Abschluss. Ich sehe das auch lieber als ein Ric Flair-Match noch. Und wie gesagt, ich hätte großes Interesse an den Promo-Duellen. Ich denke, da sind die beiden schwer vom Thron zu stoßen. Also das wäre ziemlich sicher eine feine Sache. Und da wäre ich dann auch natürlich nicht abgeneigt, sowas zu sehen. Aber ich denke, wir haben das Thema ganz gut auseinandergenommen und jetzt zu einem Abschluss gebracht.
Ja, ist ja eh spekulativ, muss man sagen. Ja,
absolut,
also,
genau.
Man hätte auch drüber streiten können, ob man das Thema wirklich in den Podcast bringt. Aber meine Güte, das ist doch wirklich, da kann jeder was zu sagen, glaube ich, und sagt, komm, das kann man doch mal droppen. Ja, Steve Austin kann man immer mal irgendwie bringen und man freut sich doch häufig, wenn man den Namen sieht. Ja, kommen wir zu SmackDown. Letzte Woche bei SmackDown hatten wir, ich habe es jetzt zweimal, glaube ich, angedeutet, eine pickepackevolle Show gehabt und auch die ein oder andere Storyline-Andeutung, wenn nicht sogar sehr konkrete Storyline-Meilensteine. Los ging's mit Nia Jax, die ganz in Weiß auftauchte und mit einer Krone auf dem Kopf und einer Sänfte unter ihrem Hintern an den Ring getragen wurde. Und ich finde, wenn man irgendwie erkennen kann, das und warum Nia Jax lange Zeit Model war, finde ich, hat man es hier gesehen. Also da hat sie ja alles ausgestrahlt, was ihre Personality- und Modelkarriere entsprechend dann gepusht hat. Das kommt immer wieder mal durch. Und kam dann an den Ring. Angekündigt wurde sie von Tiffany Stratton und Pretty Deadly. Ich finde das übrigens gut, dass Pretty Deadly hier so ein bisschen in diesem Gefolge von Nia Jax sich befinden. Das ist jetzt ja sowas wie so ein kleines Stable, kann man ja fast sagen. Pretty Deadly fand ich sowieso stark mit ihrem Auftritt, die da so ein bisschen Musical-mäßig uns ein vorgetrötet haben. Allerdings natürlich bleiben erste Spannung haben wir sowieso schon wahrgenommen zwischen Nia Jax und Tiffany Stratton, bleiben nicht aus, beziehungsweise wurden sogar relativ konkret angedeutet, denn Nia Jax kam dann von ihrer Sänfte aussteigend an den Ring und hat gesagt, hallo, da bin ich und es wäre jetzt doch mal an der Zeit, dass das ganze Women's Roster vor mir langsam mal niederkniet und Tiffy, es wäre doch ganz gut, wenn du mal den Anfang machen würdest. Und Tiffany, was, wie, wo, jetzt? Ja, jetzt, sagt Nia. Tiffy sagt, ja, vielleicht gleich, denn es wäre doch gut, wenn nicht nur ich, sondern auch die Jungs gleich mit uns auf die Knie begeben würden. Aber vorher kommt dann eben noch die Gesangseinlage. So, die kam, wurde leider unterbrochen von Michelle, die kurzerhand alle vier Damen mit einem Kendo-Stick verprügelt hatte. Und das war's. Ja, was gibt's zu diesem Segment zu sagen? Wie gesagt, dass hier Pretty Deadly derzeit als Gefolge von Nia Jax eingebaut werden, finde ich gut. Das kann denen wirklich nur gut tun, glaube ich, denn sie waren lost, sie waren da irgendwelche Hampelmänner. Jetzt sind sie streng genommen natürlich immer noch Hampelmänner, aber Hampelmänner mit einer Aufgabe sozusagen. Sie sind in den Shows, wir wissen, wofür sie stehen, wir wissen, was sie wollen und was sie sollen. Und ich finde, leichtes Gimmick-Makeover haben wir ja nur auch wahrgenommen. Sieht jetzt auch nicht schlecht aus, also ist natürlich Geschmacksfrage, aber da ist irgendwie storyline-mäßig ein bisschen was passiert. Was mir nach wie vor überhaupt nicht gefällt, ist Tiffany Stratton. Das ist mittlerweile wirklich It-Girl, Dummchen, Gefolge von Nia Jax und so weiter. Klar, wir alle wissen, wie es da weitergeht, dass sie irgendwann turnen wird. Also dann haben wir mit Tiffany Stratton irgendwie ein langweiliges It-Girl-Baby-Face. Ob das irgendwie so die Bude einrennt, weiß ich auch nicht. Chris und ich haben uns dazu mehrfach geäußert. Tiffany war super, als sie bei NXT war. In den ersten Wochen hat sie ja dieses NXT-Gimmick auch im Main-Roster noch konservierend halten dürfen. Aber mittlerweile geht es doch in Richtung Overselling. Naja, Jax macht ihren Job nach wie vor gut, wirkte ziemlich verwirrt von dieser Gesangseinlage. Ja, und Mia Yim, muss man so sagen, ist schmückendes Beiwerk für den Split, der sich dann wohl irgendwann bei Naya und Tiffany andeutet. War okay, war jetzt nicht groundshaking, aber ich finde, das kann man machen. Ich finde es auch gut, dass die Damen tatsächlich das Eröffnungssegment bekommen haben. War okay, Chris.
Also, ich mir tut es ein bisschen leid, weil es wird wahrscheinlich eine große Menge Nachplappern sein, aber es ist, wie es ist bei uns. Richtig feine Sache mit Pretty Deadly. Möchte das gerne unterstreichen, denn ich glaube, wir haben die beiden schon versucht, des Öfteren irgendwie overzubringen. Leider hört Triple H nicht zu und sie versenken dann meistens. Es ist dieses typische Gimmick. Wenn wir mal über Gimmicks sprechen, dann rede ich jetzt nicht irgendwie einfach über einen Superstar, der bei WWE ist, sondern wirklich, wenn jemand etwas oldschool ist tatsächlich. Weil Gimmicks, ich glaube, bis auf die Wyatt Six ist da jetzt nicht großartig ein Gimmick. Vielleicht ein paar Ausnahmen bei NXT. Aber die beiden sind einfach für mich ein Tag-Team, das im Ring solide ist. Aber wenn man den Entertainment-Faktor beim WWE hernimmt, sind sie natürlich das absolute Gesamtpaket, denn sie haben eine Ausstrahlung, so ein bisschen Grayson Waller, auch wenn der am Mikrofon natürlich noch großartig ist. Aber ich finde, sie können einfach gleichzeitig ein Team sein, das so Tag Team Champion sein kann, aber trotzdem sich irgendwo auch ein bisschen zum Affen machen. Also irgendwie erinnert mich so an M&M mit Mercury und wie hieß er denn, Morrison. Damals. Also das ist irgendwie so einfach ein Tag-Team. Du weißt, das sind irgendwie Lappen, aber sie gewinnen dann doch und bringen das dann eben sehr, sehr gut rüber. Und jetzt irgendwie so in einem Stable mit Nia Jax, wo ich auch sagen muss, das Standbild, was wir hier haben, zeigt wirklich eindeutig, dass die Model Erfahrung hat. Das ist crazy. Und eben Tiffany Stratton, so möchte ich jetzt nicht sagen, Leute, die ein bisschen untergegangen sind, aber trotzdem, glaube ich, sehr profitieren von einem Team, einem Stable, das vielleicht sich selbst auch ein bisschen aushilft. Denn Naya hat jetzt eine gute Zeit hinter sich, finde ich, aber Woche für Woche wäre das dann für mich auch zu langweilig. Ich finde es auch gut, dass die da wirklich die extra Meile gehen und sie nicht nur einfach rauskommt in ihrer in ihrem Wrestling-Outfit, sondern dass sie sich da auch irgendwie abwechselt. Und Tiffany, ja, also ich würde es einfach mal auf den Fluch des Money in the Bank schieben und hoffe vielleicht, dass einfach der Cash-In dann das vergessen macht, aber ideal ist es nicht, ja, weil sie wirkt für mich ein super Beiwerk, also das ist crazy, vor allem wenn du mit Pretty Deadly gepaart wirst, ja, die jetzt nicht die oberste Rolle spielen. Was ich irgendwie spannend fand, du hast gemeint, bei ihrer NXT-Zeit und ein bisschen, was sie mitnehmen konnte ins Main-Roster, und ich glaube früher, da war ich noch nicht Teil dieses Podcasts, glaube ich. Das war ja das Thema, wo, glaube ich, das Argument kam, ja, Leute, die von NXT hochgenommen werden, das bringt nichts, weil der Main-Roster zu sehr kennt die nicht. Und ich frage mich, ob das immer noch der Fall ist. Denn als Tiffany da zum ersten Mal im Main-Roster auftauchte, gab es da doch einen großen Jubel. Und vielleicht ist NXT tatsächlich jetzt so tatsächlich so Mainstream und die Leute, die bei NXT sitzen, sitzen vielleicht auch in den Main-Shows von der WWE. Weiß ich nicht. Ist jetzt irgendwie ein Denkstoß, der mir eingefallen ist.
Hilft. Bin aber ich aber ziemlich sicher, dass es so ist, ja. Zumindest zum Teil, Chris. Denn Zur damaligen Zeit, in der Black and Gold Era, lief das Ding nur auf dem Network.
Ja.
Und seit längerer Zeit läuft ja NXT auch im Free TV. Und deswegen glaube ich, dass es da deutlich mehr Schnittmengen mit, müsste man jetzt überprüfen und analysieren, ne? Aber da wird es definitiv mehr Schnittmengen geben, als das früher der Fall war. Ja.
Genau, und ja, also unabhängig davon konnte man es eindeutig jetzt nicht mitnehmen. Also die Fans sind jetzt auch ein bisschen so nicht mal satt gesehen. Es ist, glaube ich, einfach ein schwieriges Gimmick, das ihr vorgelebt wurde, weil sie es nicht ist. Also unabhängig jetzt, ob man Aussehen mit einem Gimmick gleichsetzen kann, da möchte ich nicht mich dazu irgendwie äußern. Aber die Athletik, die sie mitgebracht hat, das Moveset, das war wirklich fantastisch. Und ich denke, da hat man den falschen Weg gewählt. Auch wenn wahrscheinlich nochmal Entertainment wohl Backstage dieses Gimmick bevorzugt wird für ein Main-Roster-Produkt, das irgendwie rausgehen soll in sämtliche Networks und Fernseher. Also nicht ideal. Gleichzeitig sehe ich hier, falls man das plant, ein cooles Stable. Denn es wirkt vielleicht auf den ersten Blick zusammengewürfelt, aber irgendwie, wenn man das Puzzleteil zusammenfügt mit all diesen Superstars, kommt ein Bild raus, wo ich gern hinschaue. Und ich würde da tatsächlich mehr davon sehen.
Ja, du hast es auch schon gesagt, so ein bisschen Oldschool. Das ist so ein Oldschool-Stable.
Ja, absolut, ja. Ne?
Also gerade Pretty Deadly, das ist so damals Survivor Series in den 90ern, so nach dem Motto, wo du einen Team-Captain hattest, dann irgendwie ein Tag-Team und noch einen Mid-Kader. Und im Moment ist das ja genauso aufgebaut. Nia Jax ist der Main-Eventer, im Moment Mid-Kader Tiffany Stratton und das Geek-Tag-Team, das eigentlich gar nicht so geekig war in den späten 80ern, frühen 90ern. Da war ja die Tag-Team, das war ja wirklich noch eine richtige Division und so, die durften auch in den Rumble und wurden auch so verkauft, dass jeder jetzt den Rumble gewinnen könnte und so. Ich will jetzt nicht wieder in diese frühen Zeiten zurück, aber dieses Stable geht so ein bisschen Richtung Oldschool und trotzdem haben alle eine gewisse Relevanz. Und so sehr ich und Chris ja auch, so sehr wir mit Tiffany Stratton derzeit überhaupt nicht zufrieden sind, erfüllt sie mit dem neuen Gimmick in diesem Stable zumindest natürlich ihre Rolle. Und insofern passt das dann auch wieder. Ja, also man muss quasi Tiffany Stratton aus zwei Perspektiven sehen. Einmal als Singles-Workerin, da hat sie mal einen Schritt zurück gemacht, finden wir, was Einsätzen und Booking angeht. Wenn man es auf die Stable-Präsenz packt, passt sie dahin wie Faust aufs Auge sozusagen. Ne? Und dieses Stable finden wir eben gut. Und was wir gut finden und nicht, ist ja auch immer sekundär. Das betonen wir ja auch immer wieder. Aber das ist, glauben wir, eine solide gebuckte Sache. Unabhängig davon, ob man es mag oder nicht. Es matcht. Es passt eben. Ja, mal gucken, was da mit Mia Yim und Bayley draus machen. Derzeit wirken sie tatsächlich wie, ja, nicht mal schmückendes Beiwerk. Das wirkt ein bisschen hilflos. Gut, weiter im Text. Carmelo Hayes gegen Andrade. Das ist so ein bisschen die Weekly-Fehde, mal hier ein Match, mal da ein Eingriff. Carmelo Hayes hat jetzt gewonnen gegen Andrade, unter 10 Minuten, flott war's. Wie man das jetzt macht, dass es weitergeht, finde ich jetzt ein bisschen mau. Also Carmelo sagte, hey, gratuliere mir doch mal. Nee, ich will jetzt weggehen. Hey, gratuliere mir doch mal. Gut, das kriegst du aus dem Maul. Ja, toll. Also das ist kann man so machen, will ich es mal so sagen, wirkt aber dann doch eher nicht so, dass es die Fans mitnimmt. Und von, es ist okay, aber es wirkt nicht so, dass es die Fans mitnimmt. Hatten wir so ein bisschen was, ja? Also auch Blair Davenport gegen Naomi, das ist in Ordnung, wirkt aber jetzt auch entre nous nicht so, als ob es die Fans mitnimmt. Im Gegenteil, es war relativ ruhig, gerade beim Match Blair Davenport gegen Naomi. Gott sei Dank hat Naomi nicht auch noch dieses Match gewonnen. Das wäre ja eine Katastrophe gewesen. Aber auch hier kann man, wenn man will, was Positives rausnehmen, denn diese Worker kriegen Fernsehzeit. Sie sind in der blauen Show und vielleicht führt es ja irgendwo hin. Also am ehesten sehe ich, dass es bei Carmelo Hayes und Andrade vielleicht irgendwo hinführt. Ich will das aber auch nicht überbetonen, denn ich denke, im Zweifel wird es nicht irgendwo hinführen. Ja, ich will jetzt hier die Möglichkeit nicht absprechen. Genauso wie Blair Davenport. Das ist ja auch bisher alles mit, wie soll ich sagen, vorgehaltener Hand abgelaufen, was sie da bei WWE im Main Roster gemacht hat. Aber sie sind da und ich will jetzt hier weder das Ganze hypen, noch will ich es schlecht reden. Derzeit jedenfalls funzt es nicht. Ich vermag da auch noch keinen großen Plan hinter zu erkennen, aber immerhin sind sie mal in den Shows. Ich weiß nicht, Chris, vielleicht siehst du da jetzt mehr als ich.
Ich glaube, wir haben es ja bei der letzten Ausgabe ein bisschen angesprochen, so dieser neue Crop an Superstars, also nicht neu. Die sind jetzt schon natürlich teilweise länger da. Ja, Andrade ist frisch zurück, Carmelo hat jetzt einen Aufstieg bekommen, inklusive hohen Pick. Aber die Tendenz ist, dass wir erkannt haben in der Vorwoche, dass Triple H gewillt ist, durchaus gewillt ist, die Leute in die Shows zu bringen. Und das nicht nur irgendwie mit Furzsegmenten oder mit Kuchen, denen ins Gesicht geworfen wird, wo Vince McMahon dann vom Stuhl fällt, weil es so witzig ist, sondern es ist halt eine Fehde. Und natürlich kam bei uns vielleicht jetzt nicht die größte Begeisterung auf, aber es ist eine Fehde und es ist Matchzeit, es ist TV-Zeit und irgendwann kommt da vielleicht auch der Durchbruch. Wir haben auch über Vinci gesprochen und du hast die anderen schon auch erwähnt. Ich möchte halt betonen, so cool ich das finde, es ist jetzt nicht so, als würde ich panisch auf Freitag warten, um zu wissen, wie es weitergeht bei Carmelo Hayes und Andrade. Das ist halt irgendwie auch unmöglich, jede Fehde so heiß zu halten. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, war in der Attitude-Ära jede Fehde gut? Ich glaube kaum, aber zumindest gefällt mir der Ansatz. Und mit mehr TV-Zeit kommt vielleicht auch nicht die panische Gier, da auf Freitagabend zu warten, um zu sehen, was passiert, aber durchaus Interesse, was vielleicht auch zu einem Pay-Per-View-Match führen kann, wo man sagt, okay, weißt du was? Das wurde aufgebaut, die beiden werden ein gutes Match liefern und das ist nicht nur für die Cuts, denn es geht um dies oder das. Bei den Damen sehe ich ein bisschen Schwärze, also Davenport, ich glaube in der Vorwoche hast du da mehr gesehen, bilde ich mir ein. Also
das ja.
Ja. Ich fühle es nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ich nicht falsch verstehen, ich finde die super. NXT UK habe ich angesprochen, da wurde sie so gut dargestellt. Hier geht sie halt unter, weil Triple H oder wer auch immer, ich möchte jetzt nicht alles auf Triple H irgendwie abwälzen, man erkennt nicht, was sie ausmacht. Es ist natürlich leicht zu sagen, ja, sie ist intensiv und hat einen Daniel Bryan-Style, möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber sie ist sehr technisch, so das Wort habe ich gesucht. Wie stellen wir sie da? Natürlich, du siehst Naomi, okay, sie ist halt, macht sehr viel mit ihrem Körper. Sie kann tanzen, sie kann springen, sie ist beweglich, das passt. Wir werden ihr dieses Gimmick geben, wo die Mädels dann mittanzen können. Das kannst du Davenport jetzt nicht geben. Aber ich finde, dass man ihre Stärken nicht nutzt und sie in dusselige Segmente bringt. Ja, und die Fans, ich glaube, wir sehen es hier beim Match, sehen das ähnlich. Sie können sich nicht so damit identifizieren, weil sie untergeht in einem Roster, das einfach voll ist mit großartig technischen Superstars. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, dass da jetzt was passiert und sich viel bei Davenport ändert. Und Naomi, glaube ich, gehört einfach jetzt zum Inventar. Das passt. Die wird auch immer wieder beim Rumble dabei sein, beim Money in the Bank. Sie wird die erste Fädengegnerin. Sie ist einfach jetzt da und wird dafür genutzt. Das ist okay, habe ich kein Problem. Nur für vielleicht eine Blair Davenport oder einen neuen Superstar, eine neue Frau im Roster, ist es, glaube ich, eine zu schwache Fehde, die meiner Meinung nach auch schon auserzählt wurde, als Naomi sie besiegt hat. Ja. Deswegen, bei den anderen sehe ich was. Hier eher nicht.
Ja, bei Davenport will ich die Flinte aber noch nicht ins Korn werfen, tatsächlich. Also, da muss man mal gucken, wie sie sich entwickelt. Da ist für mich der Hund noch nicht begraben. Sagt man das? Nee, der Hund begraben sagt man, glaube ich, wenn irgendwo überhaupt nichts los ist. Also, da ist Hopf und Malz noch nicht verloren. Das wollte ich. Ich hau heute so die Sprichworte vollkommen falsch raus. Ja, da bin ich steil dabei. Aber derzeit eben ist da noch Entwicklungspotenzial drin. So, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz den User reichen wir nach. Es waren, glaube ich, sogar ein, zwei, die gesagt haben, dass wir teilweise doch ein bisschen zu kritisch gerade sind oder dass früher die Leute den Podcast dann lieber gehört haben, weil sie mit unseren Meinungen konform gegangen sind, das jetzt nicht mehr so ist. Habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen. Und man sollte doch einfach mal das Produkt genießen. Wir werden den User noch namentlich nachreichen. Ich weiß, dass es auf YouTube war. Ganz kurz dazu. ich gebe euch vollkommen recht, dass das Produkt derzeit so gut ist, wie es seit Jahren nicht war. Falsch. So gut ist, wie es unter Vince McMahon nicht war. Wir hatten schon Phasen gehabt, wo das Produkt seit 2022 schon besser war. Soweit lehne ich mich schon mal aus dem Fenster. Aber es ist immer noch nicht schlecht. Und im Vergleich zu dem, was wir unter Vince Jahre hatten, insbesondere 2012 bis 2022, also 10 Jahre lang, locker. Im Vergleich dazu ist es ein Quantensprung. Das denke ich auch. Aber wenn wir der Meinung sind, persönlich, dass uns das nicht gefällt, dann sagen wir es oder halten den Mund. Ja? Also unsere persönliche Meinung ist ja nicht das, was euch zwingend interessieren muss. Aber wir kommen am Podcast natürlich nicht komplett vorbei, auch mal persönliche Eindrücke einfließen zu lassen. Aber wenn wir der Auffassung sind, dass das Booking technisch aus objektiv nachvollziehbaren Gründen nicht funktioniert oder wenn wir die Fanreaktion darstellen oder wenn wir darstellen, dass das so und so kritisch gesehen wird und wir das irgendwie auch nachvollziehen können. Ihr seht schon, da vermischt sich objektiv und subjektiv natürlich, dann werden wir das natürlich machen. Und es gibt auch in dieser Ausgabe, deswegen mache ich diesen Einschub jetzt kurz vorweg, einige Sachen, die tatsächlich auch die Main-Fehde betreffen, mit denen, meine persönliche Meinung lasse ich jetzt mal außen vor, bei denen man objektiv sich durchaus fragen kann, ob das gut ist in Bezug auf das künftige Geschehen. Und das jetzt kurz vorweggeschickt, möchte ich auf eins dieser Segmente eingehen. Und es geht um das Segment, das im Backstage-Bereich stattfand, bei dem Tama Tonga Solo Sikoa die Ulafala-Kette gegeben hat und gesagt, und da wurde es für mich dann wirklich kritisch, wirklich. Ja, Solo, diese Kette bezeugt, dass du der Tribal Chief bist. Und deswegen erkenne ich dich natürlich an. Aber wenn Roman sie von dir zurückgewinnen kann, dann ist er wieder der Tribal Chief. Und dann gibt es keine Chance, dass sowohl ich als auch Tongaloa dich Solo anerkennen kann. So nach dem Motto, eine Ulafala sie zu knechten. Ja, also wer sie hat, der ist der Tribal Chief. Also schwierig, ehrlich gesagt. Denn so eine Ulafala-Kette ist schnell mal geklaut, so nach dem Motto. Ich weiß, was man uns damit sagen will. Ja, also wer diese Ulafala-Kette trägt, wer sie in einem Kampf für sich gewinnen kann, der ist der wahre Tribal Chief und dem müssen wir uns alle beugen. Dass das natürlich ziemlich fragwürdig ist, dass man seine Gefolgschaft von irgendeiner Kette abhängig macht, ist eine andere Geschichte. Aber ich verstehe natürlich, wenn man sagt, das ist quasi hier die Familienkette und wer sie in einem Kampf erwirbt, dem unterwerfe ich mich natürlich. Fand ich aber schwierig, dass man diese Ulafala-Kette jetzt so zum, wie soll ich sagen, Dreh- und Angelpunkt macht. Also eigentlich war diese Ulafala-Kette unter Roman Reigns eher so eine Art Symbol. Mhm. Er war der Tribal Chief, er hat die Kette bekommen und die hat nochmal so ein bisschen deutlich gemacht, was wir alle wussten. Mittlerweile hat diese Ulafala-Kette sich offenbar dahingehend verselbstständigt, dass sie das Gottesinstrument sozusagen ist, ja, Thors Hammer oder was weiß ich, wie man das sagen soll. Und wer das hat, der gewinnt. Und damit macht man für mich tatsächlich ein bisschen den Fokus der Bloodline so ein bisschen kaputt, weil man nicht auf die Person setzt, sondern auf irgendeine blöde Kette. Und bei der ersten Bloodline-Storyline war die Ulafala-Kette ein nettes Beiwerk. Jetzt gerade scheint sie zum Dreh- und Angelpunkt der Storyline zu werden. Und das ist es, was ich glaube, booking-technisch herausfordernd werden kann. Und um mal die subjektive Meinung dazu bringen, was ich persönlich einfach doof finde. Na, also auch da gibt es, ich will nochmal, wenn Chris und ich was doof finden, heißt das bitte auch nicht, dass wir versuchen, euch davon zu überzeugen, dass ihr es bitte auch doof finden müsst. Im Gegenteil, wir betonen, glaube ich, in jedem Satz, andere Meinung sehr gerne gesehen, haut sie raus, wir akzeptieren sowieso alles. Ja, warum auch nicht? Wer sind wir denn? Und wenn wir euch nicht bekehren, dann lassen wir uns natürlich auch von niemandem bekehren. So, das war so eine kleine Nuance. Ich möchte darauf nachher nochmal eingehen, wenn wir zum Main-Segment kommen. Und da werden wir auch ein kleines bisschen noch einen Ausblick machen, Stichwort Survivor Series und so weiter. Aber das war nur so ein kleiner Ditch, den ich hier ansprechen wollte. Ich werde mich auch nicht lange aufhalten, Chris. Natürlich würde ich am liebsten deine Meinung jetzt schon hören, aber ich würde sagen, wir sparen uns das für den Main-Event auf und machen kurz und knackig alles, was vorher war, fertig. Viel war nämlich nicht mehr. Wir haben gesehen, dass Kevin Owens in einem Backstage-Segment Zeuge war, wie Grayson Waller und Theory sich so ein bisschen aufgeregt haben. Ja, wie kann es denn sein, hier Owens und so, das ist doch, der hat doch nie was gewonnen, ist doch ein easy win, der Kerl, und kann ja wohl nicht wahr sein und jetzt bla bla bla. Natürlich stand Owens dann direkt hinter den beiden und dann kam es zum Match. Owens hat das relativ schnell, kurz und knackig gewonnen. Popper Powerbomb, unter 5 Minuten war der Ofen aus. Das Match hat auch keinen interessiert. Nach dem Match wollte Owens weiter aufräumen, aber die Heels konnten sich zurückkämpfen und dann, ach ja, hat Owens es natürlich nicht geschafft, die beiden Geeks Platz zu machen. Es musste natürlich Cody Rhodes kommen und mit einem Stuhl aufräumen und entsprechend die Heels vertreiben. So weit, so gut. Daraufhin ist auch dann, oder währenddessen ist der Ring auf den Boden, der Gürtel auf den Boden gefallen. Ich bin doch so bei der Ulla Faller, sie zu knechten, beim Ring sie zu knechten, deswegen habe ich Ring gesagt. Entschuldigung, der Gürtel ist auf den Ring gefallen. Cody wollte ihn aufnehmen, Owens kam ihm zuvor, hat den Gürtel kurz in der Hand gehalten, hat ihn dann Cody gegeben und ihm auf die Schulter geklopft. Ja, da versucht man jetzt so ein bisschen auf der Zielgeraden Hype zu generieren. Natürlich funktioniert es nicht so richtig. Cody und Owens haben das ganz gut gemacht, aber für mich ist es ein bisschen zu einfach und auch zu durchschaubar. Soll natürlich der Ansetzung für Berlin, 2 Stars, 2 Faces und so, soll auch den Fans das nicht madig machen, aber jetzt mal Storytelling-mäßig wirkt das doch ein kleines bisschen random, würde ich sagen. Ich mache kurz den Rest auch noch fertig und dann gebe ich Chris das Wort. L.A. Knight kam raus, sagt, bittet darum, dass er doch reden darf und sagt, Escobar ist eigentlich auch doof und er wird auch nächstes Mal Champion sein. Dankeschön. Und dann hatten wir ein sehr flottes Number One Tag Team Contender Match zwischen den Street Profits und DIY. Ich finde es immer schade, es schimmert immer wieder so ein bisschen auf, was DIY einmal für ein unglaubliches Standing hatten. Auch diesmal schimmerte es auf. Ich meine, 15 Minuten, da wurde auch ordentlich was gezeigt. Das war auch spektakulär, es war auch stiff. Wie gesagt, das kann man sich wirklich angucken, das Match. Man geht am Ende mit den Street Profits, die jetzt den Number One Contender Spot haben. Auch da blitzte so ein bisschen die alte Klasse, finde ich, wieder auf. Jetzt haben sie B-Fab noch an ihrer Seite. Sei ihnen herzlich gegönnt. Ja, es ist die Tag Team Division. Ich will es nicht weiter ausführen. Das Match war wirklich gut. Kann man sich angucken, ob man die Street Profits zu alten Glanz noch bringt. Muss man sehen. Bei DIY blitzt es allenfalls nochmal auf. So richtig funzen will es im Main Roster nicht. Und ich glaube, damit habe ich die Segmente Cody Owens, LA Knight und Number One Tag Team Contendership zusammengefasst. Viel habe ich dazu nicht zu sagen. Also booking-technisch ist es okay. Bei LA Knight war es auch ein bisschen zeitfüllend. Er musste raus, hat auch einen riesen Pop bekommen. Ist alles gut, ne? Nicht falsch verstehen. Ja, Chris.
Ja, ich persönlich finde bei LA Knight kann man das so machen, weil ich glaube, er ist ein bisschen jetzt ein Selbstläufer geworden, die Fans stehen drauf, ihn zu bejubeln, er macht das auch gut, hat jetzt die United States Championship, natürlich, erneut, mein Blut polarisiert jetzt nicht bei dieser Fehde, aber behalt ihn in den Shows, das ist vollkommen richtig, also das hier finde ich nicht so schlecht, die Fehde um die WWE Championship ist halt so ein etwas, das ist, also um auf die Kritik einzugehen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde uns, glaube ich, auch vorgehalten, dass wir zu positiv sind. Also das, glaube ich, ist immer so Ansichtssache. Aber ich persönlich kann nicht glauben, dass Leute zufrieden sein können mit einer solchen Fehde um den größten Titel dieser Company. Ja. Er ist der Undisputed WWE Champion, ja, Cody Rhodes. Und Die Fehde besteht darin, dass er, dass Owens ihm super oft geholfen hat und jetzt ein Titelmatch bekommt. Also dann mache ich mich gleich mal ans Postkarte schreiben Richtung Cody Rhodes und dann sehen wir uns alle bei Bad Blood und kriege ich ein WWE Championship Match. Also nett sein kann ich auch. Nur, das passt halt zu Owens überhaupt nicht. Das ist ein Prizefighter, das ist ein Mann, der wirkt ein Stil, der ist nicht nur intensiv, der ist brutal, der ist geil anzusehen. Das ist einfach überhaupt nicht schablonartig auf ihn anzulegen. Das ist furchtbar. Also das so kannst du nicht booken, finde ich. Das darf nicht sein. Und für mich deutet das auch darauf hin, dass Bash in Berlin für WWE tatsächlich so, ja, puh, da müssen wir jetzt irgendwie so quasi non-Kanon das überstehen, hauen da irgendwie random Matches rein und danach machen wir normal weiter mit dem, was wir eigentlich vorhaben. Und das finde ich schade, denn man hatte eigentlich genug Zeit, um zumindest etwas mehr da herauszubasteln. Und Owens wirkt für mich super antiklimatisch. Okay, sind natürlich zwei große Superstars. Die Fans in Deutschland werden sich freuen über Owens, okay. Aber dann, weißt du was, dann setz es an, machen und Vertragsunterzeichnungssegment. Owens sagt, du, pass auf, ich habe dir gern geholfen, aber mein Thema mit der Bloodline, das ist persönlich. Aber das andere Thema ist, ich will WWE Champion werden und ich werde dich absolut kaputt prügeln in Berlin. Davon hätte ich mehr gehabt als dieses, ja, Owens, du bist eigentlich super nett zu mir. Also ich würde dir gerne das Titelmatch schenken. Und Owens, naja, eigentlich bin ich scheiße und ich verliere das Match. Was machen wir? Okay, du kriegst das Match. Das ist schwach und da werde ich auch nicht irgendwie lügen und sagen, dass das Wrestling neu erfunden wurde. Bei aller Liebe nicht. Ja, also ja, um abschließend noch die Tag Team Street Profits, die gewinnen, das ist vollkommen in Ordnung. Und das Match war relativ flott, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Kann man hier, glaube ich, auch auf jeden Fall empfehlen. Bleibt natürlich so ein bisschen eine kleine Träne, die runterkullert, wenn man sich an die Hochzeiten von DIY erinnert. Möchte ich auch nochmal unterstreichen, das war natürlich etwas unglaublich Tolles und wird wohl so schnell nicht mehr zurückkommen.
Ja. Bin ich bei dir, mein lieber Chris. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zum Endsegment der Show. Wenn ich recht gezählt habe, kam Owens beim letzten Pay-Per-View raus, hat die Bloodline abgefertigt. Er kam dann bei SmackDown raus, hat die Bloodline abgefertigt. Und nun war eigentlich fast das gleiche Segment fast schon wieder da. Wenn nicht etwas anders, und zwar vollkommen anders gewesen wäre. Also, Solo kommt raus mit Tama Tonga, was schon mal gut ist, besser als Tangaloa. Und sagt dann wie immer, acknowledge me, fast schon zum Fremdschämen. Aber es wurde dann aus Höflichkeit laut gebuht. Und Solo meint, ja, das ist ja ganz nett, was ihr hier macht. Aber eigentlich hat mich hier nur Roman anzuerkennen. Und das soll er jetzt bitte auch machen. Und wenn er das Wort werde ich nicht mehr vergessen, die Ulafala wieder haben will, dann soll er doch jetzt mal rauskommen und versuchen, sie mir abzunehmen. So, Roman lässt das sich nicht zweimal sagen. Und mittlerweile ist es ganz schlimm. So sehr ich gehypt war, Achtung, persönliche Auffassung, so sehr ich gehypt war, als damals die ersten Klänge des Themes angeklungen sind, so gelangweilt bin ich jetzt bei diesem Theme. Wenn das losgeht, oh, ich habe drüber gesprochen, ich will es auch gar nicht machen. Auf jeden Fall kam dann das neue Theme mit diesem ersten, was ich da, Knalleffekten oder was das da ist, dann passiert erstmal gar nichts und dann irgendwann kommt er dann auch. Da hat man jetzt auch schon quasi die Pause für die Pyros auch drin im neuen Theme. Ich sag mal so, es klingt anders als das Original. So, Reigns kommt an den Ring. Solo gibt die Ulafala an Tama Tonga, damit er gut drauf aufpasst. Dann gibt es eine Prügelei. Reigns bekommt relativ flott die Oberhand. Tama Tonga kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, greift auch ein. Funktioniert natürlich nicht. Reigns hat alles mehr oder weniger im Griff. Alles im grünen Bereich. Und als er die Ulafala dann im Ring hat und sie sich selbst wieder umlegt, um die Schultern, so wie eben die Ulla Faller von Reigns früher getragen wurde, dachte ich, wunderbar, nur ist das mit der Bloodline dann Gott sei Dank Geschichte mit der Bloodline 2.0. Denn wer die Ulla Faller hat, der hat ja nun die Macht offensichtlich. Also ich war da überhaupt nicht glücklich mit. Aber egal. Wir haben die Rechnung aber ohne Jacob Fatu gemacht. So, und das ist für mich jetzt ziemlich interessant, was da passiert ist. Jacob Fatu kam raus, by the way, immer noch mit einem gehandicapten Fuß. Also er hat da immer noch so, ich weiß nicht, was das da genau war, so eine Bandage um den verletzten Fuß rum gehabt. Ob das jetzt Selling war oder eine legitime Verletzung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war sehr behende unterwegs, der gute Jacob Fatu. Deswegen bin ich immer noch ein bisschen verwirrt. Aber Jacob Fatu hat relativ wenig Probleme, Roman Reigns Platz zu machen. Auch der Rest der Bloodline war dann auch einigermaßen wieder erholt, hat mitgemacht und gemeinsam hauen sie Roman Reigns durch das Kommentatorenpult. Der ist relativ platt. Die Ulla Faller sieht zu knechten, bekommt Solo dann auch wieder und man hat dann Reigns auch noch in den Ring gepackt. Und dachte, oh, was kommt denn jetzt? Ja, nix kommt. Man wollte eigentlich nur gut für die Hardcamp stehen, damit man zum Abschluss auch die typische Bloodline-Geste machen kann. Soweit, so gut, geht so schlecht. Das ist im Auge des Betrachters. Damit sind mehrere Fragen aufgeworfen. Erstmal ist Roman Reigns jetzt gleich wieder aus den Shows rausgeschrieben. Es sieht fast so aus, dass man Reigns jetzt erstmal wieder rausnehmen will. Genaues habe ich aber noch nicht gehört. Was man so aus den News rausfiltern konnte, könnte es tatsächlich so gewesen sein, dass Reigns zurückgekommen ist, um wieder rausgeschrieben zu werden. Vielleicht so ein bisschen als Stepstone, um die neue Bloodline zu evolven oder zu pushen. Wenn das Sinn und Zweck der Übung war, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Halte es aber bookingtechnisch für ziemlich daneben gegangen. Und zwar auf ganzer Linie. Denn wenn nach diesem Segment überhaupt noch irgendwas an der neuen Bloodline irgendwie ernst zu nehmen sein soll, dann sicherlich nicht Solo Sikoa. Sicherlich nicht. Da schließe ich jetzt kurz den Kreis zu dem, was ich eingangs mit der Ulla Faller gesagt habe. Das Einzige, was Solo Sikoa derzeit storyline-mäßig auch nur im Ansatz im Rennen hält, ist die Tatsache, dass er die Ulla Faller trägt, die jetzt irgendwie seit neuestem zu dem Mega-Instrument, wie gesagt, gemacht wurde. Früher nur Beiwerk, heute Herrschaftsinsignie sozusagen. Solo Sikoa hat gegen Reigns nichts, aber auch gar nichts in die Suppe zu krümeln gehabt. Kein Mensch kann diesen Typ als neuen Tribal Chief auch nur im Ansatz ernst nehmen. Die Bloodline 2.0 ist für mich mehr oder weniger durch. Wenn jetzt nicht sofort Jacob Fatu die Führung dieser Bloodline übernimmt, der neuen Bloodline, dann ist das für mich erledigt. Denn der einzige Grund, warum die Ulla Faller jetzt bei Solo ist, ist die, dass Jacob Fatu einfach ein übler Motherfucker ist, der alles wegräumt, was sich ihm in den Weg stellt. Ja, Verzeihung bitte, meine rabiate Sprache, die ich gerade an den Tag gelegt habe. So, und damit habe ich dann auch ein Riesenproblem oder ein gewisses Problem, dieses Booking als relevant zu sehen, um für die Survivor Series, was wohl kommen soll, Bloodline Original gegen Bloodline 2 ernst zu nehmen. Man weiß noch nicht genau, wie die Zusammensetzung aussehen wird. Darüber kann man nachher nochmal schön spekulieren. Aber es wird wohl, Stand jetzt, davon auszugehen sein, dass die neue Bloodline besteht aus Solo, besteht aus Jacob, besteht aus Tamatonga und Tongaloa gegen Roman, die Usos und weiß der Geier, einem neuen Bloodline-Mitglied oder zur Not eben dann wieder Sami Zayn, wenn eigentlich zweiter einfällt, bestehen sollte. Also ich verstehe, ich finde den Gedanken übrigens großartig, dass Reigns zurückkommt, verliert oder down goat, ja, also niedergeht, dafür, dass Solo gestärkt wird. Aber wenn das Ziel war, ist es meines Erachtens grandios gescheitert. Wirklich grandios. Solo hat nichts rausgeholt aus dieser Geschichte. Jacob alles. Und auf Bloodline 1 gegen Bloodline 2 bei Wargames, eieiei, da hast du mal einen Weg zu gehen. So, sorry, Chris, ich habe jetzt so viel geredet, auch ein bisschen mich vielleicht in Rage geredet. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst, und dann kommen wir vielleicht noch ein bisschen ins Gespräch.
Sehr gerne, ja, wir können sehr gerne ins Gespräch kommen, denn das Thema ist, ich habe hier tatsächlich dir einfach nur hundertprozentige Zustimmung hinzuwerfen. Die Situation um diese Ulla Faller ist für mich so konfus, weil ich irgendwie jetzt gerade, wird mir von WWE inszeniert, dass das super wichtig ist. In der ersten Instanz, wie du schon richtig gesagt hast, war das Beiwerk. Und deswegen, glaube ich, ist auch die Intensität oder die Wichtigkeit dieses Gegenstandes bei mir noch nicht so rübergekommen. Gleichwohl möchte ich nicht vergessen, dass ich ein solches Segment ja nicht befohlen, sondern gefordert habe. Nur ist halt der Mann, der das gemacht hat, der Falsche. Das ist Jacob Fatu. Und eigentlich hätte Solo Sikoa machen müssen. Ich habe ja gesagt, okay, wie kriegst du den jetzt nochmal heiß? Wie kriegst du die ganze Situation nochmal spannend? Solo muss Roman Reigns absolut verprügeln und das wirklich in einer Art und Weise, die nur selten in den Weeklies zu sehen ist. Ja? Hat man jetzt beides nicht geschafft, finde ich. Also, dass da Jacob Fatu erstmal rauskommt und ihn platt macht, ist cool, sieht cool aus. Jacob Fatu ist ein Monster. Also, das ist okay, nur hinten brüllt dann der Solo Sikoa ganz in Sicherheit hinter dem Ringpfosten und hat eigentlich davon jetzt nicht wirklich viel selbst in die Hand genommen. Ja, denn natürlich, der Original Tribal Chief hat ja meistens auch Befehle gegeben, aber am Ende hat er dann ja selbst die Sache in die Hand genommen und seine Titel verteidigt. Solo scheitert halt auf allen Ebenen derzeit und deswegen kommt es bei mir überhaupt nicht rüber. Von daher kann ich dir da echt absolut zustimmen und werde halt auch hier nicht vorgaukeln, dass mir das gefällt, auch wenn ich ein solches Segment gefordert habe. Nur ist es hier halt einfach die Personalien verwechselt. Jacob Fatu ist für mich im Moment der Anführer der Bloodline, ohne der Anführer der Bloodline zu sein. Und Solo, ja, also es gab da Ansätze für mich. Es gab Ansätze, man hat auch ganz coole Dinge gemacht, um ihn zu inszenieren als einen ernstzunehmenden Anführer. Nur will man gefühlt auch nicht den nächsten Schritt gehen. Ja? Also ihn einen großen, großen Sieg geben, jetzt nicht gegen Cody Rhodes um die WWE Championship, aber du hast da genügend, glaube ich, Optionen, um ihn, warum nicht Orton besiegen, einfach bei einem Pay-Per-View? Ja? Warum nicht ein cleaner Sieg über Randy Orton? Ja? Das hier ist halt leider zu schwach und wenn wir über die Survivor Series sprechen wollen, kommt es am Ende dann zu dem, was wir befürchtet haben und da liegt es jetzt nicht mehr an der Zeit, wo wir gesagt haben, ja, gib ihnen ein Jahr lang. Es liegt einfach, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass man auch mit Solo zu lange gewartet hat, um ihn den Fans und mir als einen wirklichen ernstzunehmenden Gegner für Roman Reigns darzustellen, denn für mich, wenn es morgen dieses Einzelmatch gibt, ist es für mich eindeutig klar, dass Roman Reigns ihn absolut vernichtet und von daher macht ein Wargames-Match auch weniger Sinn. Tonga Loa, wie auch immer, ist halt auch kein Jimmy und Jay und deswegen der einzige ernstzunehmende Gegner für die Original Bloodline, falls es diese auch geben wird, ist Jacob Fatu. Und da kann ich auf jeden Fall mal eine Lanze brechen für WWE. Bei dem hat man nahezu alles richtig gemacht. Nur hätte man vielleicht sich ein bisschen auf die anderen konzentrieren müssen. Wie gesagt, ich möchte es auch nicht, also wie du bei Blair Davenport, möchte ich hier auch nicht irgendwie das Ganze verloren sehen. Und ich bleibe noch immer dabei, ein Wargames-Match kann gut werden, auch wenn man vielleicht ein bisschen eine uneinige Paarung hat. Dennoch, wir bekommen hier ein Match, ein cooles Match, aber wir hätten hier eigentlich sowas wie ein absolutes Weltmatch bekommen müssen, denn du hast die OG Bloodline, wo du eine super Story hättest haben können, wo die sich irgendwie oder wo Roman sich aufmacht, sie wieder irgendwie zurückzuholen, und auf der anderen Seite hättest du dir etwas mehr Zeit genommen und etwas mehr Liebe, hättest du hier das absolute Super Heel Stable Bloodline 2.0 etablieren können. Und dieser Clash, ja, da muss ich gleich irgendwie an Avengers denken, irgendwie. Dieser Clash hätte was gegeben. Und ja, so wird das halt irgendwie so ein Matchchen. Und für Roman ist Solo auf jeden Fall kein Match, sondern eher so jemand, den er wegswiped, um dann wieder WWE-Champion zu werden. Das ist für mich im Moment so, wie ich das Ganze sehe.
Ja, das Einzige, was, also bei Solo, haben wir auch schon gesagt, krankt es ja an diversen Sachen. Also es fing ja an, muss man sagen, mit dem Sieg gegen Cena. Das war ja sein Untergang in Anführungszeichen. Er hätte einfach ein bisschen mehr gewinnen müssen im Vorfeld. So, und dann, selbst wenn du das jetzt eben so hast, wie es gelaufen ist, nämlich nicht so doll, hätte man es vielleicht trotzdem, also vielleicht kann man es sogar immer noch retten, aber ich meine jetzt auch Stand jetzt, hätte man es vielleicht auch retten können, er hätte Reigns einfach zerstören müssen. Ja, Reigns hätte einfach einen Fehler machen müssen und dann hätte Solo da sein müssen und hätte ihn vernichten müssen. Er hätte es selber machen müssen. Ja. Er Stimmt. hätte ihn vernichten müssen. Und wenn Reigns dann vernichtet gewesen wäre, dann hätte er gerne noch Jacob Fatu und so nochmal weiter auf ihn einschlagen lassen können. Dann ist er ja eh schon erledigt. Aber jetzt ist er doch der dreimal von Reigns übelst aufs Maul bekommen hat und jetzt nur gerettet wurde, weil Jacob so ein absoluter Werwolf ist, wie wir gelernt haben. Und der konnte beim letzten Mal eben nicht, weil er da verletzt war. Das ist die Story, die uns hier erzählt wurde. Und wann immer Solo in den Ring kommt und sagt, acknowledge me, muss man ihn doch auslachen als WWE-Fan. Dann würde man sagen, hey, geh mal lieber einen Schritt zur Seite. Der Jacob, vor dem habe ich Angst. Den will ich acknowledgen. So. Also ich verstehe es auch booking-technisch nicht, was man hier gemacht hat. Es ist booking-technisch nicht nachvollziehbar. Unabhängig davon, wie Chris und ich das jetzt sehen. So, und da muss man mal gucken, ob und wie man das zur Survivor Series irgendwie noch hinbekommt. Denn nochmal, der Ausgangspunkt, dass man Reigns benutzt, um die Bloodline 2 overzubringen, der ist gut, der ist richtig gut. Aber die Umsetzung ergibt booking-technisch aus unserer Sicht relativ wenig Sinn bisher. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, oder jede, die sagt, also für mich ist diese Bloodline 2 Storyline mit Reigns wirklich kalter Kaffee, weil man versucht, etwas am Leben zu halten, was eigentlich gar nicht mehr da ist. Ich traue Hunter zu, dass man da irgendwie noch was hinkriegt. Ja, auch da will ich jetzt gar nicht sagen, es ist aller Tage Abend oder sowas. Aber das ist schwierig derzeit mit der Bloodline. Und es ist auch deswegen schwierig, weil eigentlich Solo, der ist zwar angeblich jetzt der Anführer, aber jeder weiß, dass Jacob derjenige ist, der hier eigentlich immer die Kohlen aus dem Feuer holt. Und eigentlich habe ich das Gefühl, Jacob muss nur einmal pusten, dann liegt Solo auf dem Boden, so nach dem Motto. Und wenn du sowas buckst, dann hast du ein Problem, finde ich. Ja, das war das blaue Wunder. Gehen wir zur roten Gefahr.
Sehr gerne. Und wir haben auch bei Monday Night Raw so ein bisschen Alltag. Die Fäden, die laufen jetzt und werden mehr oder weniger weitergeführt. Und mit mehr oder weniger meine ich vor allem die Fäde um die World Heavyweight Championship. Wir wissen ja, Randy Orton wird bei Bash in Berlin gegen Gunther antreten. Er hat sich dieses Match erarbeitet, weil seine Schulter nicht bei drei, also seine Schulter war nicht unten, bis drei. Damals bei King of the Ring, das hat man aufgeschnappt, habe ich gesagt, weißt du was, fair enough, long-term booking und man verkauft die Fans nicht für blöd, alles okay. Dann kam eben Randy Orton heraus und er hat gesagt, ja, also ich liebe es, euch hier zu begrüßen und ich freue mich schon, euch nächste Woche zu begrüßen als 15-facher World Champion. Gleichzeitig bin ich aber nicht so glücklich, denn Gunther hat hier meinen Vater und meinen Großvater ins Spiel gebracht, das habe ich nicht so gern. Was ich lieber gern habe, sind RKOs, die ich an Gunther verteilen kann. Und der in der letzten Woche war ganz, ganz nett. Gunther kommt heraus und ist dann natürlich nicht so begeistert davon. Er spricht auch darüber, dass dieser RKO zwar natürlich ein sehr intensiver, guter, gefährlicher Move ist. Bei Bash in Berlin wird er diesen aber nicht auspacken können. Da wird er vorbereitet sein und Orton auch locker flockig besiegen und ihn als eine blutende Masse im Ring zurückliegen lassen. Also es gab dann noch ein bisschen Wortgefecht hin oder her, nichts großartig Weltbewegendes, aber Ludwig Kaiser hat jetzt wieder mal an der Seite von Gunther gekämpft, hat für eine Ablenkung gesorgt und die beiden konnten dann die Viper auseinandernehmen. Im Main Event, das nehme ich gleich mit hinzu, gab es dann das Match zwischen Orton und Ludwig Kaiser. Orton gewann das mit dem RKO, welche Überraschung. Und mit einer Prügelei ging dann die Show off-air, natürlich noch nicht unsere Show, aber die Fehde ging dann quasi zu Ende in dieser Form und Ausgabe. Ja, ich glaube, ich würde ungern die Leute langweilen, weil ich eigentlich bei dieser Fehde nie drin war. Ich finde es jetzt nicht großartig schlecht. Es ist einfach für mich immer noch so, und da bleibe ich dabei, das sage ich aber auch schon seit mehreren Wochen, seitdem das angefangen hat, es ist mir zu random. Es ist mir zu random, denn ich bin noch immer ein bisschen ein Verfechter des Drafts und ich bin ein Verfechter von Logik. So sehr die Schulter nicht unten war, man hat es einfach nie wieder erwähnt und plötzlich, ach so, ja, irgendwie vor einem Jahr und 123 Tagen war meine Schulter nicht unten. Wie wäre es mit einem Titelmatch? Das ist genauso schwach wie ein Owens, der unterstreicht, dass er einfach scheiße ist und das Titelmatch nicht bekommen sollte. Es ist zu random. Es ist mir zu random und das gefällt mir nicht.
Bin ich bei dir. Allerdings, um mal wieder eine Lanze für die deutschen Fans zu brechen, random but big, würde ich sagen. Also für die deutschen Fans Orton gegen Gunther zu bringen, ich glaube, das ist schon Box-Office-mäßig nicht verkehrt.
Ja, und du sagst es, ich glaube, es ist das gleiche Thema wie eben bei Owens und Cody Rhodes. Genau. Die Fans wollen das sehen und ich persönlich bin auch nur gespannt. Die beiden haben bei King of the Ring schon miteinander ein Match bestritten, war, finde ich, okay. Und wer weiß, was sie dann in dieser neuen Konstellation uns bieten können. Der weitere Aspekt von Monday Night Raw ist natürlich CM Punk in einer noch immer sehr intensiven Blutfehde mit Drew McIntyre. Es geht grundsätzlich um ein Armband. CM Punk kommt heraus, hat ein Lederband in der Hand.
Und hätten es aber bei WWE das ist das große Ding, ja? Olaf Haller, Armbände, ja. Also das ist im Moment, wir sind da auf der Freundschafts- und Schmuckebene angekommen, ja.
Ja, stimmt, ja. Also gut, dass ich keinen Schmuck trage, ja, sonst hätte ich ein schwieriges Leben. Auf jeden Fall hat er darüber gesprochen, was ihn denn gerade so glücklich macht. Und ja, das sind also halt ja, unangenehme Themen eigentlich so, ja, eine Freundin oder eine Bekannte, die den Krebs besiegt hat und dann gab es auch Besuch aus dem Taiwan und Jordanien. Finde ich alles schön und nett, muss jetzt nicht in der Promo, aber er ist deswegen sehr glücklich und vor allem ist er glücklich, weil ihn die Fans nach vorn treiben, habe ich mir gedacht, puha, das ist eine ordentliche Leine, die um seinen Hals geklebt wurde von Triple H. Nichtsdestotrotz hat er dann gesagt, gibt es auch unschöne Sachen und die eine unschöne Sache in seinem Leben im Moment ist Drew McIntyre und die möchte er am liebsten auspeitschen. Da bietet sich natürlich ein Strap-Match sehr gut an. Und McIntyre hat sich nicht lang blicken lassen oder nicht lang auf sich warten lassen vielmehr, hat gesagt, du, kein Thema, ich denke auch irgendwie immer drüber nach, wie ich dich fertig machen kann. Da bietet sich das auch für mich sehr gut an. Ich habe aber allerdings schon Bock, hier und heute dich zu verprügeln, nur müsstest du das Ding da weglegen. Hat Punk gesagt, nö, nur im Austausch gegen die Kette oder das Armband vielmehr, hat McIntyre gesagt, nö, das ist bei mir besser aufgehoben und ja, das Match quasi wurde dahingehend vorangetrieben. Also Leute, die den Podcast als zu negativ ansehen, wir sind wahrscheinlich eh schon längst nicht mehr dabei oder spätestens jetzt. Ich weiß nicht, ich fühle es nicht mehr. Ich war großer Fan dieser Fehde. Nur hat man es irgendwie auserzählt, finde ich. Vor allem McIntyre gewinnt das Ding mit einem nervenden Seth Rollins und es geht da irgendwie um eine Kette, die ist wirklich hübsch. Ja, ich finde die super, die ist nett. Aber ähnlich wie die Ulla Faller war das einfach jahrelang kein Thema und die ist erst seit 2 Wochen ein Thema. Also da müssen sie vielleicht ein bisschen mehr dran arbeiten, dass solche Gegenstände uns auch entsprechend ins Hirn geprügelt werden, damit wir dann umso erstaunter sind, wenn es dann um sie geht. Keine Ahnung. Mit Punks Promo auch. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie so ein unguter Mensch bin. Ja, ich finde das ja super, diese Geschichten. Aber ich will das nicht in der Promo haben. Ich will das nicht in der Promo haben. Auch wenn es schön ist. Ja, das, der Besuch aus Jordanien, das ist alles super nett. Nur hat das hier nichts verloren. Und Punk, der ist so gut. Ich finde, der ist großartig als Promo. Nur, man gibt mir ein bisschen mehr Inhalt, dass er diese dämlichen Peitsche mit sich trägt und davon träumt, McIntyre auszupeitschen, ja, okay. Aber ich finde, das ist irgendwie erledigt zwischen den beiden und das das Gimmick-Match ist auch super schwierig, irgendwie so, ja, man muss auf die vier Turnbuckles klopfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ist für mich kein Gimmick-Match für eine Blutfehde, wo sich die beiden abgrundtief hassen, weil dann hasse ich ihn, prügel ihn zu Sau und dann, ja gut, Turnbuckle 1, Turnbuckle 2, Turnbuckle 3, Turnbuckle 4, yay, ich habe gewonnen und ich mag dich jetzt noch weniger. Zu wenig, Leute, da muss ein bisschen mehr. Ich weiß, wir kriegen wahrscheinlich Hell in a Cell bei Bad Blood und wir brauchen das 1:1. Aber ich denke, ein No-DQ-Match hätte hier für mich mehr Sinn gehabt und die Promo hätte es eigentlich nicht gebraucht. Weil was hat er gesagt? Es nervt ihn, dass das Armband bei McIntyre ist. Das nervt ihn schon seit einem Monat. Und McIntyre träumt irgendwie auch monatelang davon, Punk zu verprügeln. Also ist alles auserzählt. Also ich möchte nicht negativ sein, wirklich nicht. Ich bin auch immer noch Fan von beiden. Aber das ist für mich nicht showfüllend. Es ist einfach nur wie bei einem Aufsatz, wo du 500 Worte schreiben musst und dann fügst du das Datum hinzu, Vor- und Nachnamen, schreibst, ja, ich freue mich schon, diese Arbeit zu schreiben und dann machst du noch Times New Roman 15, damit es mehr aussieht. Da blickt man durch, glaube ich, als Professor und ich glaube, dass wir hier auch durchblicken, da ist nichts Neues passiert.
Ja, vor allen Dingen, weil, warum sehnt er sich danach, Drew auszupeitschen? Hat er auch letzte Woche schon, hat er schon gemacht, ist er durch. Also warum nochmal, ja? Also das nimmt auch ganz merkwürdige Züge an. Ja, zuerst tanzt Drew lassiv vor ihm vor ein paar Wochen. Jetzt will Punk ihn auspeitschen. Wir wissen nicht, was dann als nächstes bei dieser Feder ansteht. Aber wie gesagt, wenn Punk auf sowas steht, er hat es ja nur letzte Woche schon gehabt. So, also er kriegt wohl nicht genug vom Drew auspeitschen. Und bin ich bei dir, Chris? Andererseits, das Ding ist ja nun official für Berlin. Auch hier gilt dann wohl, auserzählt, aber groß. Und deswegen in Berlin. Die Fans werden sicherlich gar nicht zwingend damit gerechnet haben, Punk und Drew in Berlin zu kriegen. Ich meine, Punk ist immer ein Draw. Und das ist natürlich auch wieder was. Ne? Also ich finde tatsächlich diese, um mit Hunters Worten zu sprechen, das ist B-Plus Pay-Per-View, ja, also das ist eine Premium-House-Show sozusagen, die random natürlich hingebastelt wird, aber mit großen Namen angereichert und für ein One Night Only in Germany ist das was, ja, die Fans werden die Storylines gar nicht so brauchen im Vorfeld, die wollen feiern, die wollen Stars sehen, die wollen alles mitnehmen und die Bude abreißen, das werden sie kriegen und sie haben jetzt zwei neue Stars mehr. Natürlich ist so ein Strap-Match auch immer gern dazu da, die Halle zum Einschlafen zu bringen. Ich bin gar kein Freund der Strap-Matches. Meistens sind sie fürchterlich und langweilig.
Stimmt.
Gerade wenn Cena dabei ist. Bei NXT gab es tatsächlich mal eine Ausnahme, wo wir ein recht gutes Strap-Match hatten. Da war damals, oh Gott, wie heißt er? Der ist auch schon nicht mehr da.
Ich habe ihn auch vor den Augen, aber ich weiß jetzt auch nicht.
Cameron Grimes hat das gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es gegen LA Knight sogar war. Keine Ahnung, ich war Cameron Grimes war dabei. Das war ein solides Strap-Match, aber ansonsten sind die meistens nicht so doll. Und ich erwarte auch hier nicht allzu viel und freue mich für alle Fans, die in der Halle die beiden zu sehen bekommen.
Genau, ja, ich denke, das wird natürlich ein Erlebnis für alle. Punk ist natürlich ein großer Star. Sonst bei Monday Night Raw, Business as usual, also Judgment Day, die gegen, wie heißt das, Terror Twins irgendwie fäden. Also ich muss sagen, Priest und Rhea, der Name steht ihnen gar nicht. Die Women's Tag Team Championships wurden erfolgreich verteidigt und das Main Event Segment haben wir schon angesprochen. Wyatt Six waren auch zu Gänge, haben Gable wieder attackiert. Nächste Woche, glaube ich, gibt es das Match zwischen Uncle Howdy und Gable und ich glaube, da ist tatsächlich auch nicht viel Neues passiert und Monday Night Raw können wir dahingehend dann auch schon als Bandit ansehen und wir können dann eigentlich, wenn du Lust hast, natürlich gebe ich dir noch die Chance, das zusammenzufassen, Richtung Grüße.
Ja, sehr gern. Eine Sache könnte man vielleicht noch als Ergänzung anfügen, gerade weil ich hier finde, dass man es wirklich gut macht. Es ist die Sache mit Bronson Reed, der auch diesmal, finde ich, wieder gutes Booking bekommt. Daniel, du hast gesagt, Naomi ist so jemand, den kriegt man dann als ersten Fädengegner und genau diese Position hat derzeit ja Braun Strowman nun auch schon seit längerem bei den Jungs und ich finde es total geil, dass Bronson Reed wieder seinen Abwasch macht sozusagen und dann kommt Strowman raus und sagt, hey, hör auf damit. Und Bronson gegen Strowman ist gut. Bronson wird overgehen. Das ist noch viel besser. Und dann hast du Bronson erstmal made. Und wofür auch immer, ja. Und ich freue mich einfach, jetzt mal wieder persönliche Ansicht, dass Bronson, das ist ein Stück weit ein Working Horse gewesen für WWE. Es ging irgendwie lange Zeit nirgendwo hin. Jetzt scheint es zumindest in eine Richtung zu gehen. Ob er am Ziel, was immer das Ziel sein wird, jemals ankommen wird, muss man mal abwarten. Aber Bronson Reeds Booking gefällt mir. Ich finde es auch gut, wie man Strowman hier einsetzt. Der wird verlieren und dafür ist er gut. Das kannst du ein paar Mal machen. Lass ihn eins, zwei Matches vielleicht nochmal gewinnen, aber die großen Fäden, wo er als Einstiegsgegner ist, da muss er dann entsprechend ja, ein Stepstone-Gegner sein. Und das war für mich noch ein Faktor, den ich ganz gerne noch nachreichen wollte vor dem Hintergrund einer, wie ich finde, eher positiven Darstellung in Bezug auf das Booking. Ja, aber damit haben wir die Weeklies tatsächlich durch. Kommende Woche kommt dann die große Preview und wir kommen dann zu den Grüßen. Ich habe ja schon gesagt, oder auch User-Fragen, da geht ja tatsächlich diese Woche einiges. Und tatsächlich liegt, wie auch letzte Woche und wie relativ häufig in letzter Zeit, Lob und Kritik nah beieinander. Auf der Startseite der User MK, der sagt, eure Podcasts finde ich wirklich spitze, höre sie mir gerne nebenbei an und sind immer sehr unterhaltsam. Mittlerweile kommt es sogar öfter vor, dass er die Shows erst guckt, nachdem er unseren Podcast gehört hat. Auch interessant, das haben wir ja so noch nie gehört, aber vielen Dank für die freundlichen Grüße. Auch sehr gut, den Usernamen so putzig, Schnacksel316 sagt, ein Podcast, bei dem man auch nebenbei mal arbeiten kann. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ich weiß, ob das gut oder schlecht ist für uns, dass man den Podcast hört und nebenbei arbeiten kann. Dann können wir ja nicht so anspruchsvoll sein. Aber immerhin, wenn wir die Arbeit fördern, haben wir ja auch einen guten Zweck getan. Er sagt, für mich ist bei Bash die Matches von Gunther und Cody das Problem dabei, dass eben nur Faces involviert sind. Aber vielleicht erleben wir ja einen Turn. Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich finde das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, dass da nur Faces sind. Das kann mal funktionieren. Wo es zum Beispiel überragend funktioniert hat, dass es nur Faces waren beim SummerSlam 92 in Wembley, wo Bret Hart gegen den British Bulldog damals antrat und beide Faces waren. Das kann auch eine bestimmte Eigendynamik entwickeln. Schnacksel fehlt ein richtiger Heel im Roster, so ein richtiger Fiesling. Ja, da ist es im Moment schlecht. Dominik kann da beim besten Willen nicht so wirklich herhalten. Der User Don't Say My Full Name sagt, da Andi meinte, es bestehe die Gefahr, dass der Kommentar zum netten Podcast vergessen werden könnte. Hier nochmal, in der Tat, hat er sehr gut gemacht. Er hat nämlich zwei Fragen. Einmal, glaubt ihr, dass es in naher Zukunft zum Match Dominic Mysterio und Liv Morgan gegen Rhea Ripley und Damian Priest kommt? Chris, ich glaube, das glauben wir, ne?
Also, ja.
Es ist ja eigentlich jetzt da.
Also, es ist da. Es ja. ist da, ja. So, also, ich glaube, mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Ja, also,
wir glauben es und es wird auch passieren. Und die zweite Frage, Chris, wie hast du eigentlich die olympische Goldmedaille der spanischen Fußballnationalmannschaft gefragt? Du als Spanier.
Natürlich habe ich das verfolgt alles und war natürlich sehr glücklich. Nicht so glücklich, dass es in die Verlängerung gehen musste für meine Spanier. Aber dann umso glücklicher, dass man es dann deutlich gemacht hat mit einem 5:3. Und ja, jetzt bin ich Europa- und Olympiasieger. Also ein besserer Sommer geht nicht, so würde ich es zusammenfassen.
Perfekt. Dann ein bisschen kritisch, aber finde ich sehr schön formuliert, der General Manager auf der Startseite. Er ist, wie schon beim SummerSlam, gar nicht unserer Meinung. Fand eben den SummerSlam auch schon richtig, richtig gut. Und hatte nach Backlash die Befürchtung, dass wir in Berlin irgendeine Durchschnittskarte bekommen. Weit gefehlt. Ihm gefallen die bisherigen Ansetzungen wirklich, wirklich gut. Jetzt mit Drew gegen Punk ist er vollends glücklich. Haben wir ja auch schon gesagt, eben auch wieder für die Fans wird das richtig, richtig gut sein und freuen wir uns auch. Die werden das feiern und es sei denen herzlich gegönnt. Finde ich auch super, dass die Punk tatsächlich bekommt. Der General Manager meint, es wird in letzter Zeit seines Erachtens sowieso viel schlecht geredet, was WWE macht. Ihm gefällt das Produkt so gut wie lange nicht mehr. Nur die sparsame Produktion fällt mir negativ auf. Genau, das war's hier. Also, Andreas und Chris, einfach mal das Produkt genießen. Ja, herzliche Grüße, lieber General Manager. Ich habe mich dazu ja vorhin schon geäußert. Wir freuen uns riesig, dass dir das Produkt bei WWE Spaß macht. Wir freuen uns auch, dass du bei uns reinhörst. Sehr sogar, aber wir können das Produkt eben nicht genießen, wenn wir... Oder wir können es auch genießen, aber nicht komplett genießen, wenn da eben aus unserer Sicht manches doof ist und wir auch Booking-Lücken eben sehen. Die müssen wir natürlich benennen. Das heißt, machen wir einfach. Ja, wer sind wir denn? Das war die Startseite, Chris. Kommentare von dir dazu?
Ja, ich persönlich empfinde es nicht mal, dass wir so negativ sind.
Auch nicht.
Ich glaube, wir loben das Produkt, glaube ich, sogar wöchentlich.
Deutlich mehr als früher.
Deutlich mehr als früher. Also ich persönlich glaube die ganze Zeit, dass wir eigentlich zu positiv sind, wenn ich mir ein paar Kommentare durchgelesen habe in den letzten Wochen. Aber fair enough, ganz ehrlich, ich persönlich bin auch absolut einverstanden, wenn jemand das so empfindet und hoffe halt gleichzeitig, dass man dann trotzdem nochmal reinhört und nicht abspringt deswegen. Deswegen alles okay.
Und wenn doch, dann werden wir es nicht verhindern können.
Das ist ja, natürlich. So. Das ist dann so, wie es ist. Aber ja, wie gesagt, ich möchte halt auch nicht irgendwie den Leuten was vorgaukeln. Ja, ich persönlich finde im Moment einfach gewisse Dinge nicht so toll. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Mania-Hangover noch, aber gleichzeitig loben wir, glaube ich, auch genug Sachen. Und ich möchte auch nochmal betonen und unterstreichen, das hast du gesagt, das, was zwischen 2012 und 2022 gelaufen ist bei WWE, das war neblig. Das war wirklich unangenehm und schwierig anzusehen. Und ich bin eigentlich jede Woche dankbar, dass wir, ich finde, wir sind raus aus diesen Zeiten. Und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was ich der derzeitigen WWE machen kann. Dann kann ich gleich zu YouTube gehen. Dort habe ich mir zwei Fragen nämlich rausgeholt. Und Frage Nummer 1 kommt von Ayumi Nishimori. Und zwar, glaubt ihr, dass die Intensität bei Bo deutlich intensiver ist als die von Bray damals, sowohl in als auch außerhalb des Ringes?
Schwierig.
Boah. Also, Leute meinen, eine intensivere Sister Abigail zu erkennen. Hin und wieder ist sie ziemlich gut. Also, er kann sie sehr gut platzieren. Ich glaube, das Urteil kann man gar nicht fällen, weil sie doch super unterschiedlich sind. Aber spätestens vielleicht auch nächste Woche, da gibt es das Match. Ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht. Wie siehst du das?
Also ich würde das auch schwer finden, zu sagen, dass Bo hier intensiver ist. Denn die beiden waren eigentlich beide großartig am Mic. Nur bei Bo Dallas hat man es viel zu selten gesehen, weil er viel zu selten was machen durfte im Main Roster. Und Bray Wyatt war natürlich für das, was er war, wenn er denn mal kreativ sein konnte, hat er es meistens auch richtig gut gemacht. Und das Blöde war, meistens fehlte dann relativ schnell die Richtung und dann war es einfach nur da, um da zu sein. Und dann hat man auch bei ihm teilweise gesehen, dass er gerade sein Programm runterspult. Aber ich finde es schwierig, auch hier mit Bo, dass er es intensiver macht, weil letzten Endes, das muss man so sagen, ist Bo hier nur in der Storyline als Abklatsch von Bray. Das muss man einfach sagen. Es ist ein Tribute-Act. Niemals wäre Bo Dallas sonst irgendwie wieder wohl in die Shows gekommen bei WWE. Und natürlich muss er sich da jetzt reinknien, dass er da alles entsprechend tut, um diese Storyline zu pushen und sich selbst in den Shows auch zu legitimieren. Aber dass er jetzt irgendwie intensiver wäre, weiß ich nicht. Aber natürlich, der Junge war am Mike immer gut. Er ist es auch jetzt. Jetzt ist da auch was Persönliches natürlich drin. Er hat seinen Bruder verloren und der kniet sich da rein. Soweit kann man sich, glaube ich, auf einen gemeinsamen Nenner einigen.
Ja, denke ich auch. Und die zweite Frage, Norox. Wer sollte eurer Meinung nach der letzte Gegner von John Cena sein? Und wen wollt ihr ihn... Also gegen wen soll er dann noch bis dahin antreten? Seine persönliche Wunschliste ist AJ Styles, Randy Orton, Uncle Howdy in einem Cinematic Match, Joe Hendry, Andrade, Logan Paul, Cody und als letzter Gegner Kevin Owens. Ich tue mir schwer mit der Frage, weil ich John Cenas Abschiedstour zwar fühle und irgendwo gespannt bin, was er denn macht. Ich denke mal, es wird nicht einfach nur Match, tschüss, Match, ihr werdet mir fehlen, Match, ja, das war's. Sondern ich hoffe schon, dass das irgendwie doch ein Run ist mit einer oder zwei oder drei guten Fäden. Nur die letzten Matches von Cena haben mir gezeigt, warum er retired. Denn da ist nicht mehr viel tatsächlich. Ich glaube, sein Körper hat richtig, es wird eingerostet. Und das liegt nicht nur am Alter, es liegt daran, dass er jetzt Hollywood macht und er schon immer vielleicht ein bisschen rostiger war als andere Athleten.
Er war auch schon vor 10 Jahren, vor 6, 7 Jahren banked up, muss man sagen.
Ja, ne? Ja. Also wie gesagt, nichts gegen Cena. Ich glaube, mittlerweile wird klar, dass er wirklich einer der größten Superstars ist und er Cena und der WWE, glaube ich, als einziger am Rücken getragen hat in einer Zeit, die, glaube ich, super schwierig war. Ja, mit seinem bunten T-Shirts hat er, glaube ich, diese Company absolut über Wasser gehalten, denn das war kein gutes Produkt. Und das muss man ihm hoch anrechnen. Aber ich persönlich, diese Liste ist cool. Vor allem Joe Hendry würde ich mal unterstreichen. Wäre interessant, aber das wären keine guten Matches, Leute, befürchte ich. Außer er hat jetzt nochmal wirklich Diamond Dallas Page Yoga und irgendwie hat er sich nochmal alles. Aber auch das, er wird es nicht gefährden. Also ich glaube nicht, dass da. Ich glaube, wir können hier 3-Sterne-Matches erwarten. Aber um das zu beantworten, natürlich, die Fehde gegen Orton war natürlich eine, die interessant war und auch geprägt hat, die WWE. Wir werden es auch bekommen, muss nicht sein, aber ich denke mal, Mania wird Cena gegen Orton sein. Was würde ich, Bron Breakker, Gunther, würde ich gern sehen und sonst fällt mir tatsächlich, ich weiß nicht, The Rock brauche ich nicht nochmal, hatten wir. Ja, die Liste, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, aber ich würde das noch ergänzen mit Gunther und eben, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen, den habe ich hier erwähnt. Genau, Bron Breakker, das wäre so meins und sein letztes Match, weiß ich nicht. CM Punk? Nehme ich Punk.
Ich könnte mir vorstellen, also die Namen sind alle super. Unter den neuen Voraussetzungen, wir hatten ja, ich glaube, es war 2012 und 2013, Cena und Rocky back-to-back, dass man vielleicht nochmal mit Cena gegen Rocky tatsächlich geht, weil sie jetzt ja beide eben Hollywood absolute Superstars sind und da irgendwie noch was generiert und das irgendwie ganz big aufzieht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob wir bei Cena bei seinem letzten Run so über die Matches gehen müssen, du hast es ja schon gesagt, ich glaube, er wird nicht so viel im Ring sein und Matches worken, es wird irgendwie anders laufen, glaube ich. Und ich lasse mich da überraschen, ich hoffe nicht auf so einen Standard-Run, ich hoffe auf irgendwie something else, dass er da creative drauf ist und irgendwas macht und mal sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt und dass es auf mich zukommt. Also da fange ich gar nicht das Spekulieren an tatsächlich. Das lassen wir mal auf uns zukommen. Ja, das waren die Fragen. Ich weiß nicht, sind da sonst noch irgendwie andere Geschichten? Sonst würde ich kurz im Forum noch 2, 3 Leute grüßen.
Wir können das Forum machen.
Dann machen wir das Forum. Mich hier sei herzlich gegrüßt. Er hat sich so gefreut, dass er beim Wrestling-Simulator tatsächlich mal ein Tag-Team-Match gewonnen hat mit einem großartigen Partner, habe ich gehört. Der Real Bad Guy hat sich auch gefreut und fand diese Ausgabe des Podcasts, die letzte, wieder unterhaltsam. Davor hat er auch so ein bisschen rumgebasht. Ja, fand das auch nicht so gut, dass wir so viel WWE kritisieren. Egal, er darf das. Rivera hat sich zu Wort gemeldet, auch in Bezug auf Brock. Der fand seine Matches bei WrestleMania irgendwie immer ein bisschen special, gerade so ähnlich wie die Matches vom Undertaker. Die hatten irgendwie mehr als der Einheitsbrei geboten wurde oder als der Einheitsbrei geboten hat, so müsste man sagen. Und dann der User DDP81, der wieder eine sehr lange Mail geschrieben hat und sich geäußert hat zum Thema Brock Lesnar Und auch zum Thema Owens, da ist er, oh, da ist er bei mir, sehe ich gerade. Deswegen habe ich ihn auch geliked. er meint tatsächlich auch, dass das keine klassischen Pay-Per-Views nach WWE-Playbook sind, sondern er sagt das auch sehr schön, Premium-House-Shows tatsächlich. Das glaube ich auch, um den Fans was zu bieten. Das ist eine Show, wo das Storytelling nicht so relevant ist. Sehe ich ganz genauso. Und das ist dann eben etwas, um den Fans ein richtig cooles Showding zu bieten. Und ich glaube, die würden eh abfeiern, was da ist. Ja, ich habe schon gesagt, da könnte auch, was weiß ich, Curtis Axel auftauchen und alle würden durchdrehen. Und wenn man dann auch noch die Show entsprechend von den Namen her stark macht, dann ist das doch umso schöner. Bin mal gespannt, wie Gunthers Promo auf Deutsch ist, ob er sich dann auch sagt, ja, hier, wir Deutschen oder so, das wäre natürlich was. Aber das wird er, glaube ich, nicht machen. Vielleicht sagt er sogar, es geht sich aus, da würde ich ja richtig jubeln. Mal sehen, was passiert. Damit sind wir für diese Woche auch erst einmal wieder durch. Ich will mal kurz gucken, wie lange wir jetzt hier schon wieder geredet haben. Oh ja, wir haben die 90 Minuten tatsächlich geschafft, sehe ich gerade. Überragend. Damit würde ich sagen, entlassen wir euch in das Wochenende. Nächste Woche machen wir dann ja die Preview auf die Berlin-Show. Und ja, dann kommt irgendwann auch die Review. Also irgendwas wird kommen. Wir müssen wieder gucken, ob wir eine eigene Review machen, ob wir es dann wieder beim Wochenrückblick verwursten. Irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ja, damit würde ich sagen, Schlussworte aus München von Chris.
Ja, vielen Dank. Ich möchte mich trotzdem wieder bedanken bei allen Kommentaren und nochmal unterstreichen, dass ich das auch sehr gerne lese. Also natürlich, früher freut man sich über positive Sachen, aber man reflektiert danach und hoffentlich, wie gesagt, bleibt man da dran, wenn nicht, auch vollkommen in Ordnung. Und sonst, ja, hoffe ich, dass ihr noch ein bisschen Rest Sommer, weiß nicht, ob ich das schon sagen kann, genießen könnt. Wetter ist im Moment bei mir super. Werde auch gleich ein bisschen noch Sport machen und freue mich tatsächlich dann auf die Preview für Bash in Berlin. Mal sehen, ob wir ein paar mehr Matches bekommen. Sind im Moment hier, glaube ich, nur 4. Und dann kann ich es auch kaum abwarten, mal diese zu analysieren und zu sehen, was da auf uns zukommt. Von daher vielen, vielen Dank.
Damit schließe ich mit den Worten eines bekannten Fußballlehrers. Nach dem Podcast, ist vor dem Podcast. Ich werde die neue Show schon gleich vorbereiten, nachdem wir hier die Aufnahme fertig haben. Nee, wir gucken mal. Ist ja wie gesagt die Preview auf Bash in Berlin. Mal gucken, was noch angekündigt wird. 1-2 Matches werden bestimmt noch kommen. Und dann wünsche ich euch, falls ihr da seid in der Halle, eine wunderschöne Show. Falls ihr sie, ja, wie wir am Fernseher guckt, wünschen wir euch guten Empfang und eine genauso schöne Show. Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche bei der Preview. Macht es gut. Tschüss.
Ciao.